Ja, von uns dann auch einen schönen guten Morgen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, den ja Gott für uns eingerichtet hat, uns wirklich zur Besinnung, zur Rückschau. Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Ob es dann bei uns auch immer sehr gut ist, das weiß ich nicht. Aber wir wissen, dass wir unter dem Wohlgefallen Gottes stehen und leben. Und das ist ja für uns Menschen wirklich die große Entlastung schlechthin. Dass wir einen Gott im Himmel haben, der für uns ist, der nicht gegen uns ist, der sich für uns entschieden hat. Und bei diesem Thema heute Morgen ist das besonders wichtig, wenn es um Erschütterungen geht. Und das ist kein alltäglicher Text. Ich glaube, dass die wenigsten von euch eine Predigt über Hebräer 12, über diesen Text, den ihr eben hier lesen konntet, gehört habt. Ich will versuchen, uns deswegen etwas an diesen Text heranzuführen. Wir leben ja in unserem Breitengraden weltweit gesehen auf einer Insel des Wohlstands und der Sicherheit, was wirklich nicht unwesentlich ist für uns. Seit über 75 Jahren haben wir Frieden in unserem Land und wir haben einen steigenden Wohlstand verzeichnen können, über viele Jahre, nach den schrecklichen Weltkriegen des 20. Jahrhunderts. Wir haben eine Infrastruktur, von der die meisten nur träumen können. Es wurde mir immer wieder bewusst, wenn ich im Ausland war, in Indien oder Äthiopien, wie gut es wir hier in Deutschland haben dürfen. Und manche meckern wirklich auf einem verboten hohen Niveau. Das und vieles mehr lässt uns allerdings in eine trügerische Sicherheit kommen, von der Paulus schon geschrieben hat in 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, was kommt dann? Dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Wir realisieren viel zu wenig, dass wir wirklich in dieser Welt auf einem Pulverfass leben. Und die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte dienen dazu, dass wir uns in eine Sicherheit wägen, die es eigentlich gar nicht gibt und die es noch nie gegeben hat. Wir reden viel davon, gerade auch als Christen, wie dankbar wir doch sein können für all das Gute, das wir seit Jahrzehnten genießen dürfen. Doch wohin, habe ich mich gefragt, wohin hat uns diese Rede vom Guten geführt? Auch als Christen, als Gemeinde Jesu. Wenn wir so sehr dankbar sind für die Barmherzigkeit Gottes, für all seine Güte und Freundlichkeit, hat uns das in eine tiefere Hingabe an Gott geführt? Das ist ja die Frage. Wir lassen es uns gut gehen und leben dann vielleicht manchmal nur noch unser eigenes Leben. Wir leben allerdings in einem Riesendilemma. Wir lassen uns von Themen blenden und gefangen nehmen, die uns Medien auftischen. Das ist ein großes Dilemma, in dem auch die Gemeinde Jesu steht. Unsere Themen werden uns weithin von außen vorgegeben. Sie erwachsen weniger aus der Stille vor Gott, aus unserem Bibelstudium, sondern die Themen erwachsen uns von den Medien, von den Sozialen und freuen uns manchmal über ein Like, das wir dann dort abbekommen. Betreffs der Bibel ist die Gemeinde Jesu in einen gefährlichen Zustand geraten, dass sie nämlich weithin auf Schmalkost lebt und nicht mehr darin, dass das Gute, was ihr täglich widerfährt hier in unserem Land, dass es nicht mehr zu einer tieferen Auslieferung des gesamten Lebens und Besitzes, was Gott uns geschenkt hat, an Gott geschieht. Wir leben und hoffen, dass alles gut geht. Und wenn es um die Zukunft der Welt geht, dann hoffen wir, dass wir noch einmal gut davonkommen und unsere Kreise nicht gestört werden. Es ging ja eigentlich soweit ganz gut in den letzten Jahrzehnten. Wir kennen ja auch den Satz von der Honecker oder Ulbricht oder wem auch immer zugeschrieben wird. Ich habe nochmal gegoogelt, aber so klar ist das nicht. Ja, das war der Satz des Sozialismus. Gestern standen wir am Rande des Abgrunds. Heute sind wir einen bedeutenden Schritt weiter. Ja, wo geht's dann hin? Ja, wie weit die Weltenuhr abgelaufen ist und wo wir momentan in der Heilsgeschichte stehen, weiß ja Gott allein. Das kann uns letztlich kein Mensch sagen. Es kann auch 100 Jahre so weitergehen. Es kann auch sein, dass wir in 5 Jahren als Gemeinde Jesu schon diese Welt verlassen haben. Wir wissen es nicht, aber Gott weiß es. Wie weit das alles vorwärts gegangen ist, hat uns Gott vorenthalten. Gott, das hat mal Augustin gesagt. Gott hat uns den einen Tag verborgen, damit wir auf alle Tage Acht haben. Gott hat uns den einen Tag verborgen, auch der Entrückung der Gemeinde Jesu, damit wir auf alle Tage Acht haben. Und wenn ich jetzt einiges über Erschütterungen weitergebe, dann bin ich mir dessen bewusst, dass das vielleicht für einige von euch in den Ohren gellt. Und sie sagen nachher, eigentlich hätte ich was ganz anderes gebraucht für die kommende Woche und in meiner Situation. Deswegen will ich noch ein super Wort vorwegschieben, und zwar aus Johannes 5, Vers 24, wo Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. In welches Gericht? Über gerettet sein, verloren sein, denn das Gericht, das entscheidet sich hier in dieser Welt nicht erst in der Ewigkeit, wenn wir vor ihm stehen. Und dass wir aus Gnaden gerettet sind, dass wir einen gnädigen Gott haben. Das alles wollen wir jetzt im Hinterkopf haben bei den Gedanken, die ich euch weitergeben will. Den Text habt ihr eben schon mitgelesen und mitgehört aus Hebräer 12, 25 bis 29, wo es um die Verwandlung der Dinge geht, die als Geschaffene erschüttert werden. Also hier macht die Bibel eine Aussage, hier macht Gottes Wort eine Aussage. Alles Geschaffene wird erschüttert werden. Und Jesus fasst das ganz kurz zusammen in Markus 13, 31. Himmel und Erde werden, das wird mir den, nee, ich hoffe nicht wegen Klimawandel, ja? Ja, ihr Lieben, für uns werden die Themen vorgegeben, merken wir das. Und wir springen auf Züge, wo wir nicht hingehören. Und wir können uns schnell in einem Engagement verlieren, das von Gott her keine Verheißung hat. Das Geschaffene wird erschüttert werden, damit wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Andrea hat nun schon mir einen Teil der Predigt dankbar dafür vorweggenommen. Ich wollte nämlich einiges sagen. Ah ja, dann habe ich mehr Zeit für das andere. Ich habe so viel mir hier aufgeschrieben, das ist immer meine Not. Am Anfang, als ich als Prediger anfing, hatte ich immer die Not, die Zeit zu füllen. Und jetzt habe ich eben die Not, dass ich die Zeit noch einigermaßen einhalte. Wir werden schauen, wo wir heute landen. Aber ich versichere euch, ihr werdet alle um 1 Uhr zu Hause sein. Ja? Also auf welchen Gebieten finden Erschütterungen statt? Erschütterungen sind ja negative, oft unvorhersehbare Ereignisse, die wir so nicht erwartet hatten und die aktuell und auf die Zukunft einen starken Einfluss nehmen. Das sind Erschütterungen. Sie können physisch, psychisch, geistlich sein. Und ich erspare mir jetzt vieles über Tsunami. Das sind Erschütterungen in den tektonischen Platten, ja, die sich dann eines Tages lösen, in einem Moment lösen und Wellen verursachen können von 30, 40 Meter, wie es bei dem Tsunami im Osten war, vor 15 oder 20 Jahren knapp, ja. Seelisch kann der Verlust eines nahestehenden Menschen sein, das Zerbrechen einer Beziehung oder finanzielle Verluste durch Fehlinvestitionen, durch Finanzkrisen. Es können unerwartete schwere Krankheitsdiagnosen sein oder der Tod eben von Angehörigen und Freunden. Und geistlich gesehen gibt es auch Erschütterungen. Es kann durch das Reden des Heiligen Geistes eine Erschütterung im Leben eines Menschen verursacht werden, die so keiner auf der Rechnung hatte. Und die Frage ist dann immer, wenn Gott anfängt, uns zu erschüttern, was machen wir dann? Ja, wollen wir alles festhalten? Und was ist das Schlimme eben bei Erschütterungen, wenn sie regional oder global geschehen? Ich erspare mir jetzt all die Texte aus der Endzeitrede, Matthäus 24. Noch nie zuvor haben wir in den letzten 1,5 Jahren eine Erschütterung erlebt von einer Seuche, die weltweit ist, also global ist, nicht lokal, nicht regional, sondern die ganze Menschheit umfasst, was es noch nie in dieser Weise vorher gegeben hat. Und was ist das Schlimme für uns, wenn Erschütterungen uns treffen? Was ist das Schlimme dabei? Mit das Wichtigste für uns Menschen ist die Sicherheit und die Berechenbarkeit des Lebens und der täglichen Abläufe. Das brauchen wir unbedingt, dass unsere Umgebung sicher ist, ja, dass wir in sicheren Beziehungen leben, dass nicht unvorhersehbare Überraschungen über uns hereinbrechen. Kaum etwas ist so schlimm wie für Ereignisse, die nicht vorhersagbar sind und die dann uns treffen und unser Leben auf den Kopf stellen können. Und das Schlimme ist, in Erschütterungen wird uns die Kontrolle genommen, die uns immer einen starken Schutz vermittelt und ein Gefühl, ein Lebensgefühl, auf das wir nicht verzichten möchten. Kaum etwas ist für uns schlimmer als der Kontrollverlust. Wenn wir spüren, dass wir einer unkontrollierbaren Macht, einem übermächtigen Ereignis, vielleicht einer Diagnose gegenüberstehen, die uns die Sicherheit nimmt und uns hilflos zurücklässt und wir in den Seilen hängen, wie ein Boxer, der einen Tiefschlag erlebt hat. Und das Schlimme bei uns heute ist, noch einmal in Bezug auf die Medien, das Schlimme ist, dass ja ganz bewusst von Medien aus Profit eben negative Nachrichten kolportiert werden, aufgebauscht werden, mit Bildern unterlegt werden. Und wehe dem Menschen, der sich in dieses Fahrwasser begibt. Ihm wird jegliche Hoffnung genommen. Er wird malträtiert. Neulich sagte mir jemand, ich schaue keine Nachrichten, ja, die ganzen negativen Nachrichten, die machen mich so traurig. Das kann man natürlich machen. Ich bin immer noch ein Nachrichtenmensch. Ich gucke das und setze mich auch damit auseinander und versuche auch dafür zu beten, für das, was ich höre. Aber das, was wir erleben, das ist oft auch ein selbstgemachtes Elend und selbstgemachte Erschütterung, die wir reinlassen und die Gott vielleicht von uns ferngehalten hätte. Aber wir mit unserer Neugier, wir müssen halt immer wieder alles wissen und die Nase irgendwo reinstecken, was uns gar nicht gut tut. Jetzt möchte ich nach dieser kleinen Vorrede, mal gucken, ja, jetzt möchte ich auf einige biblische Heilsereignisse kommen. Biblische Heilsereignisse sind Ereignisse, wo Gott besonders in die Menschheit eingreift, in die Geschichte der Welt, in die Geschichte seines Volkes, damals Israel, heute Gemeinde Jesu, und wo Gott in der Zukunft einiges vorhergesagt hat. Ich will es, die ersten beiden Erschütterungen, die ich auch ein bisschen länger hier ausgeführt habe, will ich nur ganz kurz nennen, und zwar, dass als Gott sich offenbarte am Sinai. Was geschah bei der Offenbarung Gottes am Sinai? Leute, das ist ganz wichtig. Wir lesen oft darüber hinweg und bekommen dadurch ein falsches Gottesbild. Für uns darf Gott nur wie ein Schoßhündchen sein. ja, den wir streicheln und dem wir ab und zu auch was abgeben, was hinwerfen und ein paar Danke sagen und ihn doch auch ehren und Loblieder singen, Bekenntnisse sprechen, aber das ist Gott nicht. Wir lesen in 2. Mose 19, 16, als Gott die 10 Gebote seinem Volk gab, die immer so gepriesen werden, aber man lässt es außer Acht, welche Begleiterscheinung waren denn bei dieser Offenbarung Gottes am Sinai? Es geschah am 3. Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Später wird das noch in vielen Nuancen geschildert, dass der ganze Berg Sinai im Feuer stand. Das war Offenbarung Gottes, wo er seinem Volk 10 Gebote gab. Und die waren erschüttert. Die sagten, Mose, rede du mit ihm. Wir können diesem Gott nicht nahen. Und wir lesen an solchen Texten oft vorbei und denken, naja, das ist vergangene Zeit, das ist Altes Testament. Was juckt mich Altes Testament? Wir leben heute in der Zeit der Gnade, in der Zeit des Neuen Testaments, wo ja der Herr Jesus unser ganzes Gericht getragen hat, was ja alles so richtig ist, Leute. Aber es steht auch geschrieben, Römer 15, 4, alles, was zuvor geschrieben ist, ist das Alte Testament, ist uns zur Belehrung geschrieben. Alles, was zuvor geschrieben ist. Ich will euch an das zweite Heilsereignis erinnern, es gibt noch mehr Eingreifen Gottes, aber das für uns Fundamentale und Ausschlaggebende, das ist Kreuz und Auferstehung. Was geschah bei der Kreuzigung, als Gott sich offenbarte, als der Sohn Gottes die Sünden der Welt trug und hinwegtrug? Was geschah bei der Auferstehung? Es geschahen 2 starke Erdbeben, sowohl beim Sterben Jesu als auch bei der Auferstehung Jesu. Die Erde erbebte, die Felsen zerrissen. Der Hauptmann und die, die mit dem Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Matthäus 27, 51, 54. Was sagen wir oft? Ja, wir wollen mit Angst natürlich keinen Menschen in den Himmel treiben. Das ist völlig klar, mit dem Höllenhund keinen in den Himmel jagen. Das ist richtig, Leute. Aber wodurch kamen diese Leute damals zum Glauben, zur Erkenntnis, dass er der Sohn Gottes ist? Durch ein furchterregendes Erdbeben, das geschah. Und das benutzt Gott bis in unsere Tage hinein, dass er das Leben von Menschen erschüttert und sie dadurch erkennen, auf welch wackeligem Fundament sie stehen mit ihrem Leben in dieser Welt. Wie schnell die Erde beben kann, wie schnell Fundamente ins Wanken kommen, wie sich der Abgrund auftun kann, eben auch in psychischen Erschütterungen, die ich eben erwähnt habe, wenn Menschen zum Beispiel in unserer Umgebung leiden, wenn wir eine schlimme Krankheitsdiagnose bekommen, wenn wir Freunde sterben sehen oder nächste Angehörige. Ja, was will Gott? Gott will, dass wir das loslassen, was vor ihm keinen Bestand hat. Damit all das, was erschaffen ist, worauf wir unser Leben gebaut haben, dass wir das Fundament wechseln, einen anderen Grund, schreibt Paulus, 1. Korinther 3, 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Wir sagen das manchmal so leicht hin, ja, Jesus ist das Fundament meines Lebens. Ist es das wirklich, Leute? Wenn Jesus das Fundament meines Lebens ist, in Hebräer 11 steht zum Beispiel, dann wäre das auch ein Kennzeichen von uns. Wenn Jesus das Fundament unseres Lebens ist, Was steht da von Gläubigen? Die den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet haben. Ist das so bei euch? Ja? Bei mir nicht, Leute. Da sehe ich was, wie schnell man Bekenntnisse hinausredet und großmundig da tut. Aber es ist einfach im Alltag nicht unser Leben, sondern wir hängen an den Dingen und wir haben uns mit ihnen verschmolzen. Wir haben uns in sie eingewickelt und sehen sie als nicht verzichtbar an. Und Gott sagt, dass er all das, was letztlich vergänglich ist, auch erschüttern wird in unserem Leben. Das kann unsere Schönheit sein, wenn wir sie denn mal besessen haben. Das kann unsere Gesundheit sein, wenn wir sie denn jemals hatten. Ja, es kann alles erschüttert werden. Und Gott bereitet uns dadurch vor auf Dinge. Also die Bibel macht deutlich, sowohl bei der Offenbarung Gottes am Sinai fanden starke Erschütterungen statt, sowohl bei der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu fanden starke Erschütterungen statt. Und wie wird es sein in der Zukunft? Was sagt Jesus darüber? Einen Vers hatte ich eben schon zitiert, ja. Ich will jetzt nicht bei dem ganzen Kreuzigung und Auferstehungsereignis darauf eingehen, wie die Wächter damals bebten vor Angst, als Jesus auferstand. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Was da stattfand, wenn Gott sich offenbart. Und ich denke, wir sollten Gott das zugestehen. Wenn er sich offenbart, können Erschütterungen in unserem Leben stattfinden. Dass wir zum Beispiel auf einmal erkennen, was habe ich eigentlich die ganzen letzten Jahre gemacht? Wofür habe ich meine Kraft gegeben? Wie sagte mir vor einigen Jahren jemand, ja Helmut, du hast gut, du kannst predigen und ich habe in meinem Leben nur Autos verkauft. Ja, das war doch auch ein Auftrag Gottes. Die Arbeit wird ja nicht erst heilig dadurch, wenn wir Gottes Wort predigen, sondern das hat ja gerade die Reformation deutlich gemacht. Nicht erst die Mönche und die Nonnen sind die Heiligen, sondern das sind wir alle. Und wenn wir unsere Aufgabe, unsere tägliche Aufgabe wirklich im Sinne Gottes verrichten, dann ist das eine gute, gesegnete Sache. Dann ist das unsere Berufung, die wir leben. Was will denn meine Frau sagen, wenn sie mal vor Jesus ist? Hab nie gepredigt. Die hat schon gepredigt, nur nicht auf der Kanzel. Ja, Frauen sind ja die größten Prediger der Menschheitsgeschichte. Sie denken immer, sie können ihre Kinder wie meine Mutter. Ne? Ich dachte immer, wenn sie viel predigt, Junge, rauch nicht. Du siehst an deinem Vater, den man im Dorf nur mit Zigarre kannte, ja, nicht rauchen. Und dann dachte sie, ich halte mich daran, ja. Deswegen habe ich meine erste mit 8 Jahren geraucht, ja. Also, das so viel zur Rede von Kindern und dem Gehorsam der Kinder auf die Rede der Mutter, ja. Leute, Gott erschüttert manchmal. Gott lässt eine neue Sichtweise durchbrechen. Und Gott macht uns deutlich, pass auf, sammelt ihr ja nicht Schätze auf der Erde, sondern sammelt ihr Schätze im Himmel. Denn alles, was hier auf dieser Erde von Gott geschenkt und ins Leben gerufen wurde, all das wird erschüttert werden, alles sichtbar auf der Erde bis in den Himmel hinein. Warum wird es erschüttert werden? Warum wird es erschüttert werden? Warum wird Himmel und Erde vergehen? Ganz einfach, weil sie durch Sünde befleckt sind. Sowohl diese Erde, sie seufzt unter der Sünde des Menschen, als auch die Himmel sind befleckt durch die Sünde der Engel. Und deswegen werden Himmel und Erde vergehen, denn Dämonen sind ja jetzt auch im Himmel. Lesen wir zum Beispiel in Epheser 6, Vers 12, dass sie in den himmlischen Regionen sind. Und dass der Teufel vor Gott erscheint in seiner Heiligkeit, das lesen wir auch in der Bibel. Das heißt also, das, was im Himmel von Sünde befleckt ist, von der Rebellion gegen Gott, es wird sogar dort vergehen. Nicht nur der kosmische Himmel, sondern auch Wohnbereiche von abgefallenen Engeln. Die Bibel macht nun deutlich, und wenn sie von der Zukunft spricht, dass starke Erschütterungen über die Erde gehen werden. Wir lesen zum Beispiel in Haggai 2, Vers 6. So spricht der Herr Zebaoth. Es ist nur noch eine kleine Weile, dass ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern werde. Nur noch ein kleiner Moment. Haggai, vor 2500 Jahren lebte der. Und Jesus sagt in Matthäus 24, 29, aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert, der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Es sind Ereignisse, die dieser Welt bevorstehen. Den ganzen Erdenbewohnern kann man sich das vorstellen, wenn die Kräfte, die Gravitationskräfte des Himmels ins Wanken kommen, auf einmal Naturgesetze von Gott außer Kraft gesetzt werden oder teilweise außer Kraft gesetzt werden. Jesus sagt, den Menschen wird auf der Erde Angst und Bange werden. All den Selbstsicheren und Sicheren, über die hat Gott viele Gerichtsworte im Alten Testament ausgesprochen. Und es ist so wichtig, Leute, dass wir anfangen, in unserem Leben loszulassen. Dass wir uns weniger als Eigentümer sehen, sondern mehr als Verwalter sehen. Wenn Gott mir Geld gegeben hat, hat euch Gott Geld gegeben? Ja, doch schon ein bisschen was. Braucht gar nicht einen Offenbarungseid hier zu leisten. Ja, Gott hat uns viel Geld gegeben. Relativ viel Geld. Wofür? Damit ich ein guter Verwalter Gottes bin, wem Gott viel gegeben hat. Von dem wird er viel fordern. Ich habe einen lieben Freund, der seit einigen Jahren hat sich bekehrt auf einer Freizeit bei uns und dann, der brennt für Jesus. Und jetzt fängt ihm Gott an, ein Thema aufzuschließen, nämlich loslassen. Loslassen von dem vielen Geld, das Gott ihm anvertraut hat. Er hat siebenstellige Sachen zur Verfügung. Bei mir ist es ein bisschen weniger, ja. Und dann redeten wir darüber und da merkte ich, da hat er schnell drüber weggehört, dass wir den Zehnten geben dürfen. Ja, sagt der Helmut, meinst du das im Ernst? Den Zehnten? Ja, ich will demnächst ein Haus verkaufen, da wird er ein paar hunderttausend für kriegen. Er hat mehrere. Davon zehn? Das kann ja nicht sein. Das sage ich zu ihm, jetzt hätte ich fast einen Namen gesagt. Ich sage mal, Karl, du darfst 90% behalten. Darfst natürlich auch mehr geben. Ja? Du wirst das alles zurücklassen. Wer wird es bekommen? All dein Geld, wer wird es kriegen? Wenn der Herr wiederkommt, wer kriegt es dann? Wenn wir entrückt werden, der Antichrist kriegt es. Du sparst für den Antichristen. Oh! Da waren auf einmal Dimensionen auf dem Tisch. Das gab schon eine kleine Erschütterung. Seit der Zeit meiden wir dann natürlich das Thema. Aber ich warte auf den Moment, wo ich es nochmal auftischen kann. Ja, dass wir wirklich loslassen, was erschüttert werden kann bei uns. Was wir nicht sicher haben. Wofür sparst du, Helmut? Ja, ich bin das Sparen gewohnt. Mein Vater war bei der Sparkasse. Da wurde alles gespart, was man bekam. Ja? Und beim Hannes, da gab es kein Vertun. Wenn ich eine Mark geschenkt bekam, dann musste die gleich in die Sparbüchse rein, ja. Und dann verdient man ja als Prediger nicht unbedingt das Superhonorar und da mussten wir sparen. Als wir 4 Kinder hatten, die studierten, wir mussten sparen. Sparen, sparen, sparen. Hat gespart das ganze Leben hindurch und jetzt kann ich das Geld nicht mehr ausgeben. Ja, jetzt merke ich auf einmal, ich habe mir einen Lebensstil angeeignet, ja, der so auf Sicherheiten bedacht ist, wo ich doch weiß, es gibt keine Sicherheit. Es kann in 5 Jahren alles dahingeschmolzen sein, wenn Gott es zulässt, wenn Gott Ereignisse aufbrechen lässt. Ja? Und wir hocken auf diesen Sachen und könnten heute so viel tun. Ihr seid natürlich bei den Leuten auf der sicheren Seite. Ihr gebt den Zehnten. Mir sagte mal ein alter Bruder, Bruder Blatt, ich gebe nicht nur den Zehnten, ich gebe sogar den 20. Also er meinte natürlich 20%, und, aber er hat es halt falsch ausgedrückt und ich musste nur schmunzeln. Und er dachte wahrscheinlich, ich freue mich über ihn. Ja, habe ich mich ja auch gefreut. Als er mir dann sagte, das Schlimmste ist, ich muss jetzt mein Häuschen verlassen, mein kleines Häuschen, und ich komme jetzt ins Seniorenheim. Bruder Blatt, wissen Sie, was das Schlimmste dabei ist? Dass ich jetzt nicht mehr den Zehnten geben kann, das finde ich für schlimm. Ich habe jetzt nur noch ein kleines Taschengeld zur Verfügung, alles andere geht drauf. Das war für ihn schlimm, als er ins Seniorenheim musste. Fand ich herrlich. Ne? Solch eine Gelöstheit, solch eine innere Einstellung, das wünsche ich mir, dass mich der Herr noch nicht heimholt, bis ich das alles gelernt habe, loszulassen. Gott wird erschüttern alles, aber auch wirklich restlos alles, was nicht in Übereinstimmung mit ihm ist und nicht mit ihm auf ewig verbunden ist. Also unser Haus, das schöne Auto, alles zurücklassen. Es wird alles erschüttert und im Endgericht verbrennen, Himmel und Erde. Wer daran Zweifel hat, lies 2. Petrus 3, Vers 7 und Vers 10. Ja, was will uns Gott damit sagen? Was ist die Lektion für uns? Überlege dein Leben sehr genau. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Die nächste Woche sammle Schätze im Himmel. Matthäus 6, Vers 24. Ja, es ist wirklich ein Verderben, dass wir Menschen, auch wir Christen, oft so geleitet werden, dass wir auf die falsche Karte setzen. Und Gott warnt uns in dieser Welt, er warnte damals schon die Menschen, die nicht so viel hatten wie wir, beileibe nicht. Aber auch sie standen in der Gefahr, dafür muss man nicht viel haben, sich an das zu klammern, was sie vor Augen hatten. Und Gott möchte uns wirklich da herausreißen, loslösen von all dem, was so faszinierend vor unseren Augen steht. Und er möchte uns auch loslösen, ihr Lieben, von den Ängsten, die uns ständig durch andere aufgetischt werden. Reduziert euer Wissen um Corona. 90% ist überflüssig von dem, was wir wissen. Ist völlig überflüssig. Und die Ängste, die schon mal ganz und gar. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist so wichtig in unserer Zeit, besonnen zu reagieren auf die Schockmeldungen, die uns erschüttern wollen. Dass wir wissen, nein, mein Leben ist in Gott geborgen. Und ich bin unsterblich, solange Gott einen Auftrag für mich in dieser Welt hat. Ich will nicht hochmütig, ich will nicht leichtfertig, ich will nicht überheblich mich in Gefahren begeben, ganz und gar nicht. Dafür hat mir Gott ja einen Kopf gegeben und nicht nur zum Haare schneiden, sondern noch um mehr. Und deshalb, darf ich aber meine Ängste niederlegen zu den Füßen Jesu. Und das, was mich erschüttert hat in meinem Leben, damit es nicht ein ständiger Begleiter wird, niederlegen zu den Füßen Jesu und sagen, Herr Jesus, ich gehöre dir und all mein Leben, alles, was mich beinhaltet, es gehört dir. Ich muss zur Landung ansetzen. Ich hätte euch noch so gerne so viel gesagt, aber wir wollen ja jetzt noch Abendmahl feiern. Der Braten ist auch schon in der Röhre zu Hause, also soll nichts anbrennen durch eine lange Predigt. Nö, ja, gut, ja, soll ich weitermachen? Es war eine Drohung, ja. Ich wünsche euch, ihr Lieben, dass ihr unerschütterlicher werdet und dass ihr wisst, mein Leben ist in der Hand Gottes und er sorgt für mich. Er hat für jeden Tag ein Programm für mich und das heißt Vertrauen, Sorgen und Ängste abgeben, bei ihm abliefern, damit das, was mich aus der Bahn werfen will, was den Abgrund vor mir öffnet, dass es mich nicht mit in diesen Abgrund der Ängste und des Befürchtens zieht, sondern dass ich wissen darf, Gott steht über meinem Leben und alle meine Tage sind in sein Buch geschrieben. Ist es so? Amen. Amen. Amen.